Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute sind das Daniel Wild von Mountain Lions und Hendrik Brandes von Early Bird Venture Capital. Und ja, die beiden haben sich eine richtig schöne Diskussion geliefert, finde ich. Wir haben, ich würde sagen, ausschließlich über Deep Tech gesprochen. Hendrik, ganz tief drin, Ingenieur by heart, das werdet ihr gleich merken, hat teilweise referiert, hat uns mitgenommen auf eine ganze Deep Tech Reise, war super spannend. Wir haben über eine Finanzierungsrunde gesprochen, wir haben über einen neuen Fonds gesprochen im Deep Tech Bereich, aber wir haben auch, oder Hendrik vielmehr, hat auch links und rechts noch viel eingeordnet, hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, deswegen freut euch jetzt auf Daniel Wild von Mountain Lions und Hendrik Brandes von Early Bird. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
Hendrik Brandes, ich bin Mitgründer und Partner von Early Bird Venture Capital. Early Bird Venture Capital ist ein, wie der Name sagt, dedizierter Early-Stage-Investor mit über 2 Milliarden Euro under Management, verschiedenen Büros in ganz Europa. Wir investieren tatsächlich nur in Europa, aber dort vornehmlich in die Bereiche Deep Tech, Enterprise Software, Fintech, Insurtech und in einzelne Bereiche auch im Bereich Consumer Internet.
Und Daniel Wild, Gründer und Managing Director von Tiburon und auch Gründer und Aufsichtsrat der Mountain Alliance. Als Tiburon investieren wir in Frühphasen, Pre-Seed, Startups im Bereich B2B, vor allen Dingen im süddeutschen Raum.
Investments und Exits.
Hendrik, Daniel, hallo ihr beiden.
Hi, wir freuen uns, da zu sein.
Ja, freut mich sehr. Und wir hatten es im Vorgespräch gerade schon, alle sind positiv aufgeregt. Ja?
Und sowas von.
Nee, aber coole Themen habt ihr mitgebracht. Oder ja, kann man wirklich so sagen, das eine haben wir schon mal ein bisschen besprochen, aber das macht gar nichts, Hendrik, weil ihr seid ja investiert. Wir haben gesagt, wir wärmen es nochmal auf, wir durchleuchten es nochmal von der anderen Seite. Und Daniel, dir kommt leider jetzt die unangenehme Rolle zu, du wirst es dann challengen müssen, ne? Als,
ja, logisch.
Dass es hier keine PR-Show wird. Ja,
ja, absolut, ja? Kein Problem.
Cool. Hendrik, dann lass uns mal loslegen. Euer Investment.
Hier gilt ja nur nichts als die Wahrheit. Gabor Steingart sagt das immer. Und so halte ich es auch. Also PR-Show gibt es hier nicht.
Genau.
Nein, wir wollten einmal sprechen über die jüngste Runde von Greenlight, wo wir in der Tat investiert sind. Und ich persönlich bin da auch Überzeugungstäter und freue mich deswegen, jeder Gelegenheit das auch tatsächlich zum Besten geben zu können. Ist eine Company, die sich viel, viel schneller entwickelt und Fortschritte macht, als das jemals antizipiert worden war, weder von den Gründern noch von uns. Das spiegelt sich sowohl in deren Traktion, aber auch in deren Fundraising-Traktion wieder. Und die jüngste Runde ist ein Ausdruck dessen. Also was machen die? Die machen, was bezeichnet wird als Direct Air Capture. Die holen also CO2 wie so ein Staubsauger direkt aus der Luft. Dafür haben sie einen neuen Prozess entwickelt, der auch Einrichtungen patentiert ist. Und da sind sie jetzt auch nicht die Einzigen. Es gibt eine ganze Reihe von Direct Air Capture Markt Companies. Wahrscheinlich die meisten kennen Climeworks, sind auch die größten aus der Schweiz. Und was tatsächlich Greenlight oder im Ergebnis deren Prozess auszeichnet, ist, dass die das perspektivisch zu sehr, sehr attraktiven Kosten machen können. Also perspektivisch verspricht der Greenlight-Prozess Kosten pro Tonne CO2 aus der Luft raus von 80 Euro. Und das ist tatsächlich disruptiv. Das ist deswegen disruptiv, weil perspektivisch Zertifikate irgendwo zwischen, weiß ich nicht, 50 und 100 Euro schon auch in einem Nahbereich gehandelt werden. Und damit habe ich als CO2-Emitteur dann plötzlich die Alternative, mir fürs gleiche Geld entweder ein Zertifikat oder eine Anlage zu kaufen. Und wenn ich eine Anlage kaufe, sozusagen das CO2, was ich links emittiert habe, rechts wieder rauszuholen, was mich sicherlich deutlich besser fühlen lässt, als wenn ich nur ein Zertifikat kaufe.
Genau, das finde ich total spannend. Ich habe auch direkt heute mal nachgeschaut. Also heute Live-Kurs, Europäische Union, Live Carbon Price ist 61,01 Euro. Also wenn das perspektivisch mit Greenlight auf 80 geht pro Tonne, dann ist das natürlich wirklich sehr, sehr kompetitiv. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja auch hoch, dass diese Carbon-Credit-Preise tendenziell noch ein bisschen steigen werden. Die sind auch gestiegen über Zeit. Also insofern, wenn diese beiden Zahlen gleich sind, dann ist es auf jeden Fall ein Riesengeschäft. Und ich vermute, dass ein weiterer Vorteil ist, ich glaube, das Nebenprodukt, habe ich gelesen bei Greenlight, ist, dass da Wasserstoff dabei zusätzlich auch noch in den Prozess generiert wird, richtig?
Das ist richtig. Wobei man diese 80 Euro auch so sehen muss, das ist ein Nettopreis oder Nettokosten, nicht Preis, Nettokosten, der auch inkludiert, dass CH2, also Wasserstoff, als Prozessresultante tatsächlich danach verkauft wird. Also wenn der Wasserstoffpreis hochginge, würde das die Nettokosten für die Dekarbonisierung der Luft mit Hilfe von Greenlight-Technologie noch weiter runterbringen. Jetzt habe ich keine starke Hypothese, wie sich der Wasserstoffpreis entwickelt. Man kann auch dann sagen, es könnte leicht runtergehen, wissen wir nicht genau. Aber Fakt ist, dass der Greenlight-Prozess aus heutiger Sicht ungefähr Faktor 10 perspektivisch kostengünstiger ist als das, was wir sonst zurzeit im Markt beobachten.
Und das ist natürlich schon spannend. Ich habe gesehen, viele Wettbewerbe habe ich mir angeschaut. Ne? Carbon Engineering Canada, die scheinen es ziemlich ähnlich zu machen, auch mit dem Direct Air Capture Prozess und noch ein paar andere. Aber ich habe nirgendwo, die Preise gesucht, die sie sozusagen heute haben pro Tonne. Also ich habe verstanden, Greenlight ist auch noch nicht da, aber perspektivisch geht es in Richtung 80. Ich habe auch von anderen gehört,
also aber die auch nur anekdotisch. DRC, Direct Air Captioning, ist der grundsätzliche Prozess. Da gibt es jetzt ganz viele unterschiedliche Technologien, wie ich das realisieren kann.
Genau.
Ja.
Das habe ich verstanden. Aber ich habe von ein paar Companies gehört, die noch bei weit über 1.000 Euro heute sind oder sogar bei 2.000 Euro. Nix im Vergleich, by the way, um mal wieder einen Seitenhieb auf Berlin zu machen. In Berlin wurden Lastenfahrräder gesponsert, Jan. Im Gegenwert war die Subventionierung der Lastenfahrräder ungefähr 3.000 Euro pro Tonne CO2.
Okay, krass. Um dir ein Gefühl zu geben, wo Greenlight, ich glaube, damit erzähle ich auch nicht zu viele Geheimnisse, Greenlight liegt in dem Prototypen, was sie jetzt zuerst mal in einer größeren Anlage nach Kanada verkauft haben, bereits bei 400 Euro pro Tonne. Das ist heute bereits Benchmark und das ist sozusagen der Prototyp für eine Anlage, die schon größer ist, aber noch nicht Industrial Scale und überhaupt noch 0,0 optimiert. Und wir glauben eben daran, dass wir da noch um Faktor 5 runterkommen.
Und warum wird sowas erstmal nach Kanada verkauft? Gibt es dafür im grünen Deutschland nicht genug Bereitschaft, auf Carbon Capture zu setzen, statt auf wir sparen uns grün?
Doch, es gibt auch die Company ist ja deswegen so schnell, weil sie einfach überrannt wird von Interessenten, die gerne kaufen wollten. Und jetzt waren ehrlicherweise die Kanada oder Kanadier hier mit einem Experimentalprojekt, würde ich sagen, sehr aggressiv und sehr schnell dabei. Und damit man da noch dabei sein konnte, und die hatten ein hohes Interesse, Greenlight dabei sein, musste man jetzt besonders schnell dieses Projekt priorisieren. Und das hat man auch gemacht. Zurzeit gibt es eine Reihe von weiteren Verhandlungen, auch mit deutschen Interessenten, für Anlagen, die nochmal deutlich größer haben. Das muss auch so sein. Das muss sich immer wieder um Faktor 10 erhöhen, um dann irgendwann tatsächlich in eine relevante Größenordnung zu kommen, dass man auch auf Thema Klimawandel, Bekämpfung irgendeinen Impact sehen kann. Aber auf dem Weg sind wir. Also zurzeit ist das Hauptthema bei Greenlight, wie kriegt man die enorme Nachfrage nach dieser Technologie so priorisiert, dass man sich nicht verzettelt, dass man gute, hohe Qualität liefert in der Zeit, auch in den Leistungsdaten, die man projiziert. Das ist ja noch eine kleine Company. Die Company ist 1,5 Jahre alt. Das muss ich mal vorstellen.
Ja, das ist krass. Das habe ich auch gesehen.
Die Forschung ist jetzt 20 Jahre alt. Ja, also einer der Mitgründer, Peter, arbeitet seit 20 Jahren an dem Prozess und hat den entwickelt. Aber das tatsächlich jetzt zu kommerzialisieren, ist ganz jung.
Ja, und der Markt ist auch ziemlich groß. Ne? Ich habe gelesen, also im Jahre 2050 geht man von 10 bis 20 Gigatonnen CO2 pro Jahr als Markt aus. Ne? Das ist dann schon ein wirklicher, also das sind dann 1.000 Milliarden ungefähr, wenn das die Marktgröße.
Und wenn du 1.000 Milliarden mal leichter rechnen, 100 Euro rechnest, dann kommst du zum Markt.
Klar. Gleichzeitig ist es natürlich so, Da wird ja passiert unheimlich viel, wie man jetzt an der Firma sieht. Die kommt jetzt aus dem Nix oder vielleicht nicht aus dem Nix, aber ganz schnell und ist bei Benchmark beim Preis. Das ist erstmal toll, aber da gibt's wahrscheinlich zurzeit ständig Patente und andere Ideen, die kommen. Also in dem Feld bewegt sich schon viel links und rechts, oder?
Ja, klar. Also das ist natürlich alles, wie sehr häufig in diesen Deep Tech Companies. Du bist dann, wenn du dich für eine bestimmte Technologie entscheidest, bist du natürlich auch tatsächlich darin committed. Und der größte Feind ist vermutlich die dir gar nicht bekannte Nachbargarage, die mit einem Prozess plötzlich aus dem Busch springt und sagt, hallo, ich kann es für 40 Euro.
Genau.
Das kann passieren.
Das genau, muss das man ist, was ich hieran das so spannend passieren. Finde, dass dieser Markt angeheizt und diese Themen passieren, weil am Ende, das ist auf jeden Fall meine feste Meinung, wir werden unsere Klimaprobleme und das ganze Thema Global Warming nur durch Technologie lösen und nicht durch Sparsamkeit, wie das mancherlei Autor in Deutschland sich vielleicht vorstellt. Und insofern, also für den Planeten ist da jede Lösung, die es billiger macht, toll. Aber als Deep Tech Investor habt ihr quasi auf die gesetzt und ich freue mich, dass sie jetzt vorne liegen, aber da darf eben wirklich nicht zu viel kommen aus den Nachbargaragen.
Ja, also bisher, also alle Nachbargaragen sind heute nach unserer Due Diligence deutlich schlechter. Das schließt aber nicht aus, dass eine mir nicht bekannte Nachbargarage, wie gesagt, irgendwann auftaucht und sagt, ich kann es noch besser. Klar. Man kommt dann irgendwann sozusagen an einen Prozess, wo man sagt, wir reden über physikalische Kernkosten. Ja, weil du kannst ja darüber nachdenken, wie viel Energie braucht es tatsächlich, um diese sozusagen Trennungs- und Säuberungsprozesse der Luft durchzuführen. Unser Gefühl ist, mit 80 Euro ist man da schon relativ nahe dran. Aber dass man da nochmal um 50% runtergehen kann mit einem komplett revolutionär anderen Ansatz, den ich nicht kenne, den vielleicht auch noch niemand kennt, das ist nicht ausgeschlossen. Das stimmt. Aber jetzt dieses Thema nicht mit aller Macht voranzutreiben, nur weil wir Angst haben, dass möglicherweise jemand irgendwann mit einem noch etwas effizienteren Prozess kommt, finde ich verantwortungslos und fatal. Sondern mit diesem Risiko, wir sind Venture Capitalisten, müssen wir am Ende leben. Zurzeit glauben wir, ist das der beste Prozess im Markt. Wird er immer der beste Prozess bleiben? Ich glaube, das ist eine steile Hypothese. Ich kann sie nicht unterschreiben.
Eine Frage nochmal zum Thema Vorlaufzeiten und sagen wir Deep Tech, Climate Tech. Passt das immer zusammen? Weil wir hatten hier mal schon mal das Gefühl, sagen wir hier mehrfach besprochen, dass möglicherweise die Vorlaufzeiten solche Projekte gar nicht richtig, dass das nicht zueinander passt, weil die Entwicklung zu lange dauert.
Das ist eine super Frage. Gerade für Greenlight passt das überhaupt nicht, weil Greenlight ist wirklich unglaublich schnell. Ja, das ist eine Company, die ist anderthalb Jahre alt. Die hat, wir haben erstens mal die in der Pre-Seed finanziert. Da haben wir ein halbes Jahr später haben wir die Seed, Series A, whatever gemacht. Jetzt haben wir diese echte Series A oder Vor-Series, weiß ich nicht, Extension Series A. Ich weiß immer nicht genau,
wie du schon verwirrt bist. Also,
ja,
uns geht es ja schon immer so.
Also, es ist das dritte Mal, dass wir, lange so. Es ist, die Company ist anderthalb Jahre alt und das dritte Mal, dass wir investieren.
Ja, krass.
Und die Company hat in diesen drei Jahren ihrer Existenz, anderthalb Jahren ihrer Existenz 20 Millionen geraced. Das ist schon von absolut nichts. Das erste Mal war das ein sechsstelliger Betrag, ja, irgendwann ein paar hunderttausend. Das ist eine Kurve, die ist wirklich enorm und da wird sich, ich glaube, 9 von 10 E-Commerce-Company die Finger abschlecken, wenn sie das hinkriegen. Und das ist innerhalb der Vorlaufzeit überhaupt kein Problem, zu einem Exit zu kommen. Wenn wir über andere Deep-Tech-Companies sprechen, ich erwähne Marvel Fusion, wo wir sicherlich, was den technologischen Aufwand aber nochmal über eine oder mehrere Größenordnungen darüber sprechen, da ist die Frage in der Tat viel relevanter, weil wenn man da richtig, richtig schnell ist, dann sind wir von heute wahrscheinlich 8 Jahre, vielleicht auch 10 Jahre vom ersten kommerziellen Kraftwerk entfernt. Und wir sind da schon, ich glaube, bald 3 Jahre, 2,5 Jahre investiert. 2,5 Jahre sind wir investiert.
Da habe ich mal einen blöden Spruch gehört, dass Kernfusion zu jedem Zeitpunkt immer 15 bis 20 Jahre in der Zukunft liegt.
Ja, ich kenne den Spruch mit 30 Jahren. Genau.
Aber wir scheinen uns zu nähern.
Ja, und zwar, was tatsächlich niemand wirklich verstanden hat, ist das, was Marvel macht, ist disruptiv anders als das, was gemeint ist mit diesem Spruch, Kernfusion ist immer 30 Jahre weg. Weil das Problem bei der Kernfusion ist, wie man es schafft, ein Plasma auf 100 Millionen Grad zu heizen. damit der Fusionsprozess in Gang kommt. Das brauchst du nämlich. Und 100 Millionen Grad reichen auch nur dann, wenn ich einen Brennstoff nehme, der aus sehr leichten Molekülen besteht, typischerweise Deuterium, Tritium, weil nur die schon bei 100 Milliarden, schon in Anführungsstrichen, bei 100 Millionen Grad anfangen, Fusionsprozesse zu induzieren. Wenn du andere Stoffe nimmst, brauchst du Milliarden von Grad. Das geht erst recht nicht. Und das Problem ist, das ist wahnsinnig schwierig zu handhaben. 100 Millionen Grad ist einigermaßen warm und technisch schwer zu handhaben. Und die Handhabung von Tritium ist hochkritisch, weil Tritium ist dämlicherweise nicht nur ein leichtes Isotop von Wasserstoff und damit für Fusionsprozesse geeignet, sondern sind gleichzeitig auch das Rohmaterial für jede Wasserstoffbombe. Das heißt, waffenfähig. Oh. Und für die Kommerzialisierung können wir uns vorstellen, was das heißt, wenn wir die Welt mit Fusionsreaktoren beglücken wollen und jedem Tritium dafür in die Hand geben müssen, damit er das dann auch betreiben kann. So, das alles vermeidet Marvel, weil Marvel heizt nicht, sondern bei Marvel macht die sogenannte kalte Fusion bei Raumtemperatur, weil Marvel bringt die nötige Fusionsenergie durch einen sehr smarten Prozess, durch Beschleunigung von leichten Molekülen ein. Das beruht auf einem Nobelpreis, der an Gérard Moreau 2018 gegangen ist, Physiknobelpreis, einer der auch Mitgründer der Firma. Und der hat nämlich sogenannte Femtolaser erfunden. Das sind Laser, die ultrakurze Laserblitze erzeugen. Also Femtosekunde ist 10 hoch minus 15, ja, der millionste Teil einer Milliardstel Sekunde. Und nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik bleibt die Energie erhalten. Und wenn du die Lichtblitze ganz kurz machst, wird die Energiedichte so hoch, dass wenn du damit auf jedwede Materie schießt, diese Atome entmantelt werden. Ihr werdet vielleicht noch wissen aus der Physik oder Chemie, also die Elektronen sind der Atommantel und da drin gibt es den positiv geladenen Kern. Und wenn du jetzt mit diesen Femtolasern auf diese Atome schießt, dann werden die Elektronen so aktiviert, dass sie wegfliegen und es bleibt nur der positiv geladene Kern übrig. Und wenn du dann einen Treibstoff nimmst, der aus einem schweren Atom, in diesem Fall ist das Bohr oder ein Bohr-Isotop, Bohr-11, und einem Wasserstoffatom nutzt und die werden beide entmantelt, dann bleibt eben das Proton, der positive Wasserstoffkern übrig und eben der Bohrkern und es entsteht eine sogenannte Coulomb-Explosion, also elektrostatisch, die dazu führt, dass das Proton als leichtes Atom wegfliegt, während das schwere Bohratom stehen bleibt. Und zwar wegfliegt mit 10 hoch 7 Meter pro Sekunde. Das ist eine Größenordnung unter Lichtgeschwindigkeit. Ja, das ist gigantisch schnell und ist so energiegeladen, dass wenn dieses ultraschnelle Proton dann auf ein da dumm rumstehendes Bohratom trifft, diese dann fusionieren zu Ende 3 Heliumatomen. Und zwar unter Freisetzung gigantischer Energie, also wirklich unvorstellbar viel Energie, ohne dass in irgendeiner Form und Weise radioaktive Strahlung entsteht, kein radioaktiver Abfall, was auch immer. Und du hast keine Gefahr von Kettenreaktionen, weil wenn der Laser aus ist und ich diesen Femtolaser nicht mehr benutze und ich keine Atome mehr entmantle, dann ist der Prozess aus.
Klar, wenn du keine Energie mehr zuführst, ist vorbei. Ist
sofort vorbei.
Wir sehr elegant bereits in unser Deep Tech-Thema rübergesegwayt. Aber finde ich super spannend. Und Marvel Fusion seid ihr auch schon länger drin, ne?
Ja, seit 2,5 Jahren. Und das ist sicherlich, wenn wir jetzt über Deep Tech sprechen, das most Deep Tech-Investment, was wir jemals gemacht haben. Und bringt uns jetzt gleich wahrscheinlich irgendwann zu der Frage, wie macht man sowas als Venture Capitalist? Wir kamen jetzt ein bisschen über die Fristigkeiten da hinein. Also wir 2,5 Jahren da investiert haben, war schon klar, dass wir in der Fondslaufzeit von 10 Jahren, also sicherlich nicht von vor 2,5 Jahren zu einem kommerziellen Kraftwerk kommen. Also die Wahrscheinlichkeit war sehr gering. Und die Frage ist ja, wie kann man das als Venture Capital Investor rechtfertigen? In diesem Fall bin ich überzeugt, wenn es uns gelingt, die Technologie, damals war das eine Theorie und eine Simulation, aber wir konnten es im Experiment end-to-end, konnten wir nicht, was wir sagen, Net Energy Gain nachweisen. Ich glaube, in dem Moment, wo wir diesen Prozess end-to-end in einem Demonstrator nachgewiesen haben und messen können, was für Energie da rauskommt, und sagen, das ist die Basistechnologie, die auch kommerzialisierbar und ausrollbar ist, die die Sonne auf die Erde holt, reden wir über eine viele Milliarden wert der Technologie und dann ist das verkäuflich. Also wir werden hier nicht drin bleiben können, bis kommerzielle Kraftwerke ausgerollt sind und Strom erzeugen, sondern wir sind die Facilitatoren oder die Katalysatoren, dass diese Technologie entsteht, als Basis für andere Investoren, die uns später ablösen werden, die das dann tatsächlich in die breite Kommerzialisierung tragen.
Ja, und dafür gibt es ja auch modernerweise die Follow-on-Funds oder ähnliche Dinge. Also insofern, ich denke mal, da sind wir genau bei der nächsten Frage.
Wir haben das zweite Thema Daniel, sorry, wenn ich kurz reingrätsche, noch mal ganz kurz, klar. Weil bevor wir jetzt zum nächsten Thema gehen, noch mal ganz kurz, Hendrik, ich habe mir den Cap-Table mal angeschaut und ihr habt da ja einen richtig großen Stake bei Greenlight. Ne? Das ist ja so Chapeau erstmal aufs richtige Pferd gesetzt. Aber ich wollte mal fragen, was sind denn so die Indikatoren? Wann sagt ihr denn eigentlich, das ist das Pferd, auf das wir jetzt setzen? Ihr habt ja mit Peak Games und UiPath, habt ihr ja schon ein paar Mal gezeigt, hier Fund-Returner, habt ihr, sag mal, ihr wisst, wie das geht. Ist das hier so einer und versucht man sich dann deswegen, ich glaube, 3 oder 24% hätte ich gesehen, habt ihr da am Unternehmen gerade, ne?
Würde ich jetzt nicht kommentieren, aber auch nicht ausschließen.
Ja, ne, ich glaube, wenn ich rechnen kann, so ganz grob in der Richtung müsste es sein, ja. Ne?
Also unser Name ist Mission. Wir sind in der aller Regel sehr früh da und wir bilden uns die Meinung und sagen dann irgendwann, glauben wir dran oder glauben wir nicht dran. Und in dem Fall von Greenlight erschien uns der Prozess mit diesen niedrigen physikalischen Kernkosten der Dekarbonisierung so revolutionär, dass wir gesagt haben, wenn das gelingt, ist das mit Sicherheit ein Fund-Return, ist das riesig. So, da gibt es natürlich ganz viele Risiken, die man sukzessive und Schritt für Schritt abarbeiten muss, damit das auch funktioniert. Und mit jedem Schritt oder jedem Risiko, was rausgeht, braucht man dann mehr Geld und investieren wir auch nach. Und das haben wir bisher jetzt gerade zum dritten Mal getan, weil zu unserer Freude im Fall von Greenlight entwickelt sich die Company tatsächlich ziemlich genau doppelt so schnell. Also die Meilensteine, die wir jetzt erreicht haben, haben wir eigentlich erst in 1,5 Jahren geplant gehabt. Mit ersten kommerziellen Verkäufen, Traktion, Umsatz und so weiter. Dass man sozusagen, ja, die Entwicklung vorantreibt. Das ist so. Wir machen uns sehr, sehr früh die Gedanken und sagen, wir glauben dran oder wir glauben nicht dran im Technologiebereich. Ich meine, das ist genauso wie ESA Aerospace. Ja, da haben wir, den Daniel Metzler letztlich mit seinen Kollegen, die aus der Uni raus waren, also Masterstudenten aus der TU München raus, haben gesagt, okay, wir glauben an die Hypothese, dass ihr eine kleine Rakete, einen Mini-Launcher bauen könnt und den in den Orbit bringt und wir geben euch in der Series A das dafür notwendige Geld. Oder Marvel Fusion, ja, wo wir gesagt haben, wir finden die Idee zu brechen mit allen Fusionsphysikregimen, das versteht immer keiner. Jeder sagt, es gibt 40 Fusionsstartups in der Welt, die teilweise mit Milliarden gefundet sind. Aber dass davon 38 versuchen, 100 Millionen Grad zu erreichen und zu heizen, mit all den Schwierigkeiten, die wir vorhin diskutiert haben, das verstehen die meisten nicht. Und deswegen gilt eben diese 30-Jahre-Perspektive in diesem Fall nicht, sondern sagt, das ist wirklich so disruptiv. Das hat die Chance, innerhalb von 10 Jahren ein Kraftwerk zu realisieren. Und da war auch so ein bisschen, jetzt gerade, wenn ich über Marvel Fusion spreche, ist so ein bisschen, da gilt so ein bisschen der Satz, an dem ich immer sehr glaube, the biggest reason for failure is not having tried it, ja. Hier ist es fast schon auch eine Verantwortung als Technologie- oder Deep Tech Investor gewesen, das zu unterstützen, weil der Impact, wenn Marvel funktioniert, also größer wird es nicht mehr. Also mehr Impact werde ich in meinem Leben nicht erleben, ja. Wenn das klappt, und da sind wir echt nah dran, das ist so unglaublich. Wir sind 2,5 Jahre weiter und wir werden die Physik dieses Jahr vollständig nachweisen. Noch nicht den Demonstrator, also noch nicht die gesamte Erzeugungstechnologie. Da werden wir noch weitere 2,5 Jahre brauchen. Der Demonstrator ist im Bau in Colorado in den USA. Aber die Physik werden wir dieses Jahr nachweisen. Und dann, glaube ich, ist das Risiko, dass ein Demonstrator, das ist vergleichsweise auch kleiner, aber das ist dann im Wesentlichen Engineering.
Daniel, dann würde ich fast sagen, größer geht's nicht. Das ist jetzt die Brücke zum nächsten Thema. Ne?
Beim nächsten Thema wird's noch nicht so groß, aber es wird wieder deep. Also wir haben uns das Thema ausgesucht. ASML, das kennt man, das ist die berühmteste, wertvollste holländische Company, die für das Chip-Design, die Lithografien, die Befoto produzieren, der Chips liefern. Und die haben jetzt signifikant, steht nicht genau da wie viel, aber signifikant investiert, in den 110 Millionen final geclosed Deep Tech XL Fund in Holland. Und das fanden wir aus zwei Gründen super spannend. Erstens, ich finde, da entwickelt sich ein Ökosystem in Holland und um ASML herum, was jetzt wieder intensiver in holländische Deep Tech Firmen investieren soll. Und auf der anderen Seite ist es die Frage, jetzt wird hier intensiv in Deep Tech Firmen investiert. Was für Risiken sind das und kommt man mit 110 Millionen da besonders weit? Und das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir interessante Diskussionen haben können, Hendrik, bei der Frage Deep Tech, wie hoch ist das Risiko wirklich? Also jemand wie wir finanzieren vor allen Dingen B2B SaaS Companies, weil wir sagen, es geht schnell, es ist kapitalintensiv. Deep Tech finden wir super spannend, Aber die Zyklen, wie eben schon besprochen, sind halt deutlich länger. Und sagen wir mal, jetzt diese 110 Millionen ist einerseits viel Geld, andererseits, um Deep Tech Investments zu machen, vielleicht doch nicht so viel.
Also um jetzt sozusagen Full Circle Deep Tech Invests zu machen, ist das in der Tat nicht viel. Da wird man nicht sehr weit kommen, das stimmt. Aber dafür braucht es ja auch Syndikate und Follow-on-Investoren. Ich will mal ein paar Gedanken dazu teilen. Also erstens, es gibt eine Studie von McKinsey, die sagt, 60% aller Umsätze in den nächsten 5 Jahren aus neuen Technologien werden aus Hardware kommen und nur 40% aus Software Services. Demgegenüber investiert die Venture-Industrie 90% ihres Geldes in Software und Services und nur 10% in Hardware. Sehr interessant, ja. Ein krasses Missverhältnis. Also eigentlich sagt das, Hardware ist krass underfunded, was die Sache im Grundsatz eigentlich attraktiver machen müsste. Für mich stellt sich die Frage,
wie viele Investoren sagen, Hardware is hard. Ja,
das ist ja Hardware ist hard. Ich werbe dafür für eine etwas andere Sicht der Dinge, weil ich glaube, Hardware ist nur in der Wahrnehmung risikoreicher und de facto nicht. Weil ich glaube, dass man bei Hardware und gerade bei Deep Tech schlicht ein anderes Risiko hat. Aber das ist nicht notwendigerweise größer. Also wenn du PitchBook-Daten anguckst, dann spricht einiges dafür, dass das Risiko absolut nicht größer ist, weil wenn ich den gesamten Datensee nehme, aller Deals, die irgendwann mal Venture-Funding kriegen, ist der Return Cash on Cash bei Hardware 2,1 und bei Software und Services 1,9. Also ist bei Hardware
sind Durchschnittswerte.
Das ist Durchschnittswerte. Das ist der durchschnittliche Krankenhaustemperatur. Absolut richtig. Ja, aber ich will einen anderen Punkt machen. Die sage, wenn ich Hardware mache, habe ich im Wesentlichen und häufig kein Product-Market-Fit-Risiko. Also wenn Marvel Fusion funktioniert und ich für unter 5 Cent die Kilowattstunde Strom erzeuge, der sauber ist, der keine radioaktiven Rückstände und so weiter hat, da bin ich mir ziemlich sicher, die kann ich auch verkaufen. Ja, also ein Product-Market-Fit-Thema habe ich nicht. Wenn dieser Aerospace die Rakete fliegt, wo ich weiß, ich habe eine riesen Nachfrageüberhang für Satelliten-Launches, wenn die Rakete fliegt, werde ich die Rakete easy verkaufen können und auslassen können. Wenn Greenlight in der Lage ist, für unter 100 Euro die Tonne CO2 aus der Luft zu holen, dann wird das ein gigantisches Geschäft. Ja, weil ich damit sozusagen Cost Parity zu Syndikaten, zu Zertifikaten habe oder sogar noch darunter liege. Da gibt's kein Product Market Fit Risiko. Das habe ich aber bei B2B SaaS Companies hinten, vorne, oben, unten. Ja, egal, ob ich ein MVP mache, Fast Prototyping und einen schnellen Market Response und vielleicht 1,5 Millionen ERA mache. Von denjenigen vielen Companies, die irgendwann mal 1,5 Millionen ERA machen, die rauszufinden, die dann irgendwann auch tatsächlich 50 oder 150 Millionen ERA, das ist ein riesen verbleibendes Risiko. Die Wahrnehmung dieses Risikos ist aber vergleichsweise geringer, weil ich habe ja gesehen, da sind 1,5 Millionen relativ schnell entstanden. So, wenn ich dem jetzt hier spiegele, verzeihe, ich muss ja einmal einen Punkt zu Ende machen, da rede ich aber nicht mehr so viel, spiegele das Thema, wie sieht das Risiko bei Hardware aus? Da habe ich ein Realisierungsrisiko. Nämlich erstens die Frage, funktioniert die Technologie oder funktioniert sie nicht? Und kriege ich genügend Follow-on-Funding auf dem Weg des Nachweises zustande, dass mir das, obwohl sie vielleicht funktionieren würde, nicht das Unternehmen unterwegs verhungert? Weil das in der Regel ist das capital intensive und zwar bevor ich Nachweis habe. Deswegen nenne ich das zusammengefasst Realisierungsrisiko. Der Unterschied zwischen dem Product Market Fit Risiko ist, da haben Menschen oder haben Investoren das Gefühl, die können das beurteilen. Da gibt's da eine, der glaubt dran, der andere glaubt nicht dran. Und dann gibt's da immer irgendwelche oder häufig genügend Leute, die daran glauben, wenn es da einigermaßen genügend ERA-Traktion gibt, dann gibt's Geld. Bei Hardware, bei dem Realisierungsrisiko, weiß ich ganz genau, dass ich es eigentlich nicht richtig beurteilen kann. Also Marvel Fusion, als wir investiert haben, war völlig klar, dass wir es am Ende nicht wissen können, ob es funktioniert. Denn da haben Nobelpreisträger miteinander gestritten, ob diese sogenannte Trägheitsfunktion funktioniert oder ob sie nicht funktioniert. Heute wissen wir mehr und heute kippt die Sache in Richtung, ja, funktioniert. Aber das ist vor 2,5 Jahren noch ganz anders gewesen. Das ist sozusagen das Known Unknown. Und bei dem anderen ist es Unknown Unknown. Verstehst du? Aber das Risiko ist nicht eigentlich größer.
Naja, komplett klar. Aber ich sehe es natürlich so. Also erstens, klar, wir sind beieinander. Ich finde es super, dass die Deep Tech Investments gibt und dass diese weitere ASML-Investition in Holland da war, ist für den ganzen Cluster dort und insgesamt super. Und ich glaube, Makroprobleme löst du durch Deep Tech Investments. Aber für mich als Investor, der jetzt bei Tiburon zum Beispiel mit zwei Partnern seit 20 Jahren sein eigenes Geld investiert, ich bin da ganz klar durch Zyklen gelaufen. Ich habe früher erfolgreich B2B gemacht und dann viel Communities und Plattformen. Und heute machen wir B2B SaaS, weil wir natürlich doch den Firmen deutlich mehr helfen können, gerade in so einem Cluster wie München. Wir können, wenn sie die ersten 2 Kunden haben, ihnen die nächsten 10 Kunden besorgen. Also die Fähigkeit von uns als Investor, eine SaaS-Company A zu sehen, die was hat, was funktioniert, und der dann zu helfen, weiter in den Markt zu kommen, das ist auf jeden Fall hat man das Gefühl und auch den, sagen wir mal, den empirischen Beweis, dass man ihnen tatsächlich weiterhelfen kann. Während im Bereich Deep Tech, klar, das ist eine fantastische Wette und wenn sie funktioniert, ist sie super wichtig. Aber mein Beitrag als VC, der ist natürlich da limitiert. Ihr habt wahrscheinlich natürlich auch sehr viel größer, habt mehr Experten, aber am Ende, ihr könnt ja jetzt nicht diese Experimente beschleunigen, sondern ihr habt auf die richtigen Leute gesetzt und die müssen es dann reißen.
Unser Beitrag ist, Geld zu geben. Punkt. Ja, und wir können dann ab und zu mal versuchen, tatsächlich als Berater auch der Gründer sagen, schau mal, wir würden das vielleicht eher so oder so machen und auch bei Besetzung von Positionen. Aber dass ich jetzt in irgendeiner Form und Weise eine Weisheit dazu geben kann, wie man Kernfusionsexperimente richtig aufsetzt, vergiss es. Genau. Überhaupt nicht. Aber ich würde gerne einen anderen Punkt machen, weil du sagst, ihr habt euch so ein bisschen auf B2B SaaS fokussiert, weil ihr sagt, da könnt ihr besonders großen Beitrag leisten. Das verstehe ich. Meine Erfahrung ist allerdings die, aus jetzt mittlerweile sozusagen überstehen standen, der dritte wirklich Fundamentalkrise nach Dotcom und Finanzkrise und jetzt hier die Corona-Inflation, so whatever ich die jetzt bezeichnen will, dass die Resilienz von Venture Funds im Wesentlichen dadurch getrieben werden, dass es mir gelingt, in einem Portfolio unterschiedliche, nicht miteinander korrelierte Risiken zu verbinden oder zu kombinieren, in einem Fonds. Also ich erinnere mich noch ganz genau, wir waren, also im Jahr 2000 gab es in Deutschland im BVK, glaube ich, 107 gelistete Venture Manager. Von diesen 107 Venture Managern gibt es heute noch genau 3 und wir sind einer von den 3. So, warum sind die alle untergegangen? Weil damals war Flavor of the Month in den zweiten Hälfte der 90er Jahre, die haben alle Consumer-Internet gemacht. Das war also in dem Rahmen Internet, das war, da hast du auch Geld für gekriegt. Die sind alle wie die Pilze aus dem Boden gesprossen und haben, Let's Buy.com finanziert. Und mit dem Platzen der Internet-Bubble war die Performance überschaubar. Und dann haben sie halt nicht nochmal Geld gekriegt und sind wieder von der Bildfläche verschwunden, wie sie entstanden sind. Deswegen, warum uns das damals vergleichsweise weniger angetan oder anhaben konnte, war, dass wir auch damals schon ein sehr ausdifferenziertes oder diverses Technologierisiko zusammengebaut haben. Also unsere ersten Exits waren Amaxa, Hemotech, also Medizintechnik, Hemotech Hardware, ja auch Amaxa, ja. Dann Element 5 etc. Es war nicht die unbedingt Tipp 24 und die Interhyps, die später kamen, die wir auch gemacht haben. Aber das Entscheidende war, dass das Portfolio als solch eine Kombination war voneinander nicht miteinander korrelierte Risiken. Deswegen würde ich heute auch, weil wir jetzt ja über diesen Deep Tech XL-Fonds sprechen, bin ich auch, so sehr ich mein Herz für Deep Tech schlägt und mich das begeistert, würde ich heute mich dagegen wehren, einen reinen Deep Tech Fonds aufzutun, weil ich glaube, dass wir auch dort eine gewisse Korrelation durch die hohe Kapitalintensität upfront haben und wenn wir dann plötzlich die Kapital zur Verfügungstellung einbricht, dann habe ich ein kumuliertes Risiko und dann sieht mein Portfolio gar nicht so richtig toll aus. Oder wenn ich entsprechend einfach nur Exit-Probleme kriege an der Stelle. Deswegen, ich glaube zutiefst daran, dass ich ein möglichst breit diversifiziertes Technologieportfolio aufbauen muss, um in einem Venture-Fonds möglichst hohe Krisenresilienz hinzukriegen. Und da wir nun wissen, dass solche Krisen immer wieder entstehen können, und wir haben es jetzt gerade wieder erlebt, ist das, glaube ich, ein großes Erfolgsgeheimnis für nachhaltigen Erfolg im Venture-Geschäft.
Ich will trotzdem eine ganz kurze Frage nochmal, Hendrik, dazu, weil das Problem ist ja jetzt, ESA Aerospace, Greenlight oder Marvel Fusion, dagegen kann ja keiner was sagen. Das sind ja super Investments wirklich. Aber kannst du vielleicht mal so oder könnt ihr mal auseinandernehmen, in was investiert man denn vielleicht auch nicht? Also was gibt's denn für Themen im Deep Tech-Bereich, wo man im Moment oder vielleicht auch generell die Finger davon lassen muss?
Also ich glaube, die Schwerpunkte im Deep Tech-Bereich, die sind vor allen Dingen zurzeit in Themen wie ganz klar wieder Halbleiter. Da passiert unheimlich viel, auch wegen der ganzen, das ist auch ein weiterer Grund natürlich, warum ASML da investiert hat, weil sie natürlich gesagt haben, okay, im Bereich Laser, Photonik und so weiter, das hat viel mit deren Kerngeschäft zu tun, aber in dem Bereich wird sehr, sehr viel geforscht und eben auch investiert. Dann das ganze Thema Quantum Computing, das ist auch extrem in zur Zeit, sowohl so virtuelles Quantum Computing als auch tatsächliches, wo es versucht wird, was natürlich, wenn das passiert, komplette Revolution sein wird von Sicherheitssystemen und so weiter angefangen. Ich glaube, das sind so Photonik, Semiconductors und Quantum, das sind die Schwerpunkte, in denen zurzeit Deep Tech investiert wird. Und im Bereich Climate wahrscheinlich auch noch viel. Ob es da Bereiche gibt, die komplett rausfallen, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, dass diese
was Bereiche... Was fehlt? Daniel, ist Foodtech? Nicht? Also da gibt es, das ist auch Deep Tech.
Was war das?
Also Foodtech. Synthetische Lebensmittel, absolut ein riesen Deep Tech-Bereich. Nicht nur ein synthetisches Leben, also überhaupt, ich glaube in der Tat, der Begriff Foodtech ist groß und auch kommend. Aber die Frage war ja von Jan, was sind die Bereiche, um die man lieber einen Bogen macht? Ganz richtig leicht, das zu beantworten. Also ich habe grundsätzlich immer größere Fragezeichen, wenn ich sehr stark im Materialbereich unterwegs bin, in der tiefen Technologie, Innovation, weil wenn ich darauf angewiesen bin, auf sogenannte Design-Ins von Kunden, die dann dafür neue Kunden suchen, kann das Go-to-Market echt langsam. Und wenn ich dann nicht eine Technologie habe, die ich aufgrund der Technologiestärke verkaufen kann, wir haben vorhin über das Beispiel Marvel Fusion gesprochen, wo das sicher der Fall ist, das ist aber nicht überall so, dann kriege ich ein Problem mit den Fristigkeiten in einem Venture.
Ja, und ein anderes Thema, was mir einfallen würde, Jan, wo Leute früher einen großen Bogen drum gemacht hätten, ist das ganze Thema Defense Tech, Dual Use oder ähnliches. Das hat sich geändert, leider in den letzten 2 Jahren. Also leider nicht wegen Investment, sondern wegen der geostrategischen Lage. Schau dir München an. Wir haben, glaube ich, darüber gesprochen. Helsing,
ja, genau.
Das Defense Tech Unicorn. Ich meine, das ist jetzt plötzlich ein Bereich geworden, in den nicht nur Investoren bereit sind zu investieren, sondern ganze Fonds entstehen, die da rein investieren sollen. Also auch das ist sehr Deep Tech, ne, was da passiert und wird inzwischen ganz stark investiert. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es so viele Bereiche gibt, die ausgeschlossen werden. Ich glaube tatsächlich, dass es eher so ist, dass in bestimmten Bereichen die Schwerpunkte gesetzt werden und das die meisten dort tun.
Cool. Dann würde ich fast sagen, wir machen hier mal einen Schlusspunkt. Also es war ja eine super spannende Diskussion, die kann man wahrscheinlich jetzt noch ewig weiterführen. Ich glaube auch nicht, dass es das letzte Mal ist, dass wir über Deep Tech gesprochen haben. Ne?
Ich hoffe nicht.
Auf keinen Fall.
Ja, aber auf jeden Fall coole Themen. Greenlight, wie gesagt, ein tolles Startup. Ja, wir hatten ja auch den Gründer hier, mal den Florian Hildebrand, mal zu Gast vor ungefähr einem Dreivierteljahr, glaube ich, bei der letzten Runde davor. Super spannend. Werden wir bestimmt nochmal nachholen. Ich danke euch beiden. Ja?
Hat Spaß gemacht.
Finde ich auch. Dann bis zum nächsten Mal.
Ciao. Danke sehr.
Dann, tschüss. Ciao.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Daniel Wild
und
Hendrik Brandes
in der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.